Wer kennt es nicht? Das Gefühl, wenn die Angst dich beschleicht aus dem Hinterhalt. Ein Ahnungsschauer dich zittern lässt.
Este podcast es una producción de Stimmenreich.
Und damit willkommen zu einer neuen Folge BCS Weekly. Wir besprechen Staffel 6, Folge 5 und dabei ist der Sting.
Hola.
Und der Erik.
Hallo, hallo, hallo.
Und ein verschnupftes Mich.
Was war denn das für ein spooky Intro?
Ja. Voll laut vor allen Dingen.
Ja, was? Nicht viel lauter als das Intro.
Okay.
Ja, wie geht's uns
starten
denn so?
Starten wir. Los. ja, aufgeregt, gut, ich habe es gesehen und ja, Ich stimme dem Internet nicht zu.
Ich auch nicht.
ich spüre so leicht so eine Allergie aufkommen, aber sonst alles gut.
Okay, dann kommen wir zu den News und zwar Rhea Seahorn hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
Happy birthday to you.
Genau. Und ansonsten muss ich gerade meinen Kopf bemühen, Obi-Wan News von Better Call Saul News zu trennen. irgendwie Leute durften den Cast treffen und schon, ich glaube, eine Folge sehen oder irgendwie so. Können wir den Cast schon treffen in Berlin? Sehr strange. Erik, du hattest mir noch was gepostet, was ich auch schon die Tage gesehen hatte, und zwar so eine Grafik, so eine Vergleichsgrafik, die zumindest die TV Quoten von Better Call Saul versus Breaking Bad.
Ja, genau.
Und während sie bei Breaking Bad so gegen Ende hochgehen und ja, na.
Könnt ihr ja fast sagen, ab Staffel 3 steigen sie da exponentiell.
Ja. Ja, vor allem im letzten Teil macht's einen ganz großen Sprung. Während bei Better Call Saul eigentlich nur die Einstiegsfolge sehr hohe Quoten hatte. Mit 7 Millionen Zuschauern und danach ging es dann so runter auf 3,5 und dann immer so stetig abwärts. Und ja, ist irgendwie merkwürdig.
Sprich ganze Sätze?
Ja. Ne.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das weniger gucken als Breaking Bad, aber dass es so viel weniger in Wirklichkeit ist. Ich glaube, da kommt wirklich jetzt so ein Streaming-Effekt dazu. Die Frage ist halt, wie anteilig ist das?
Ja.
Also, wie viele gucken noch in den USA im TV und wie viele gucken auf Stream?
Mhm.
Auf was basiert denn diese offizielle Zahl, die du da gerade genannt hast?
Wikipedia. Keine Ahnung, ich wollte eigentlich schon mal nach.
Ja, weil das wäre schon
in Reddit gut so zu wissen. Graf rum.
Ja, in Wikipedia hatten wir das ja auch schon irgendwie ein, zwei Mal da. Das ist ein Reddit-Link irgendwie. Nee, da ist auch nichts.
Kannst ja in die Shownotes packen.
Ja, das hat sich auch schon vorher mal abgezeichnet. Und tatsächlich ist halt die Frage so, wie sind denn die tatsächlichen Zahlen. wie viele Leute gucken via AMC Plus, wer guckt bei Netflix, also halt alle außerhalb der USA gucken bei Netflix wahrscheinlich. Dann gibt es wahrscheinlich ganz viele, die das auch irgendwie zeitversetzt gucken oder so wie jetzt warten, bis die erste Hälfte durch ist und dann anfangen zu gucken, damit sie dann irgendwie keine Pause drin haben oder so. Oder halt inzwischen warten, bis die Staffel durch ist. So, englischer Wikipedia-Eintrag. Ratings. Nee. Das ist schon was anderes. Ja. Keine Ahnung, guckt's halt nach. Haben wir jetzt nicht die Zeit für.
Ja, hätte man vielleicht vorher recherchiert.
Ja, ja, das ist schon eine Grafik, die denen, was in Netflix auch mal angegeben war, irgendwie da entspricht. Wo stand das auch?
Das Bild habe ich ja auch. Er ist ja auch Wurm. Der Punkt ist halt, ich denke, dass ja im Vergleich zu Breaking Bad war halt schon irgendwie ziemlich gehypt, finde ich. Deswegen habe ich ja am Anfang auch gesagt, nee, guck ich nicht. Das hat mich ja lange Zeit gekostet. Ich musste krank werden und alles andere geguckt haben, bevor ich gesagt habe, okay, ich versuche mal dieses komische Breaking Bad. Und ja, danach war ich halt hooked und hab's dann jetzt im 27. Rewatch. Und bei Better Call Saul ist, glaube ich, irgendwie nur der Hardcore-Anteil derer von Breaking Bad rübergewechselt, weil viele einfach diese neuere Variante der Erzählform, also dieses länger gezogene, nicht dieses immer hau drauf, kabum, wie in anderen Serien oder halt diese abgeschlossenen episodischen Geschichten für 25 Minuten, die du sonst so guckst. Und ich glaube, dass Better Call Saul schon einen etwas höheren Anspruch an seine Zuschauer stellt. Ne, ich sag allein nur die ganzen Easter Eggs und sonstigen Gedöns, die sich ja komplett durchschleifen. Und das ist halt was für, sagen wir es mal so, Insider.
Ja, auf jeden Fall jetzt so im Durchschnitt ja die Better Call Saul-Folgen eher so relativ undramatisch waren, nicht so und nicht so actionlastig wie Breaking Bad gegen Ende hin. Jetzt halt, dass sich jetzt auch wieder irgendwie niederschlägt, indem Leute schreiben, die letzten 2 Folgen waren irgendwie nur Filler-Episoden, waren langweilig.
Weil man kann vielleicht auch so ein bisschen, könnte es vielleicht auch so ein bisschen argumentieren, ob sie nicht auch versucht haben, irgendwie so ein bisschen dagegen zu steuern, damit dass sie, ja merklich wird ja der Jimmy-Anteil immer kleiner über die Staffeln und der Kartell-Anteil wird immer größer über die Staffeln. Dass vielleicht auch so ein Versuch ist, da dem Trend so ein bisschen gegenzuwirken und die mehr Bums reinzubringen, keine Ahnung.
Ja.
Ich sag mal so, mit der Ausstiegsszene, nennen wir es jetzt mal so, von Nacho, hat man ja in der Folge schon wieder richtig Bums drin gehabt. Also.
Ja.
Aber so oder so, wie es es machst du es eh verkehrt.
Ja.
Vielleicht,
und ich glaube, die darüber auch geklagt haben. Aus dem
Diagramm zu unterfüttern, die erste Staffel hat noch so ungefähr rund 3 Millionen Zuschauer pro Folge und jetzt dümpeln wir eher so bei 1 Million Zuschauer.
Ja. Gut. Dann lasst uns einsteigen in die Folge. Mit dem Opener und die Folge heißt im Englischen Black and Blue, auf Deutsch Blau Flecken. Ja.
Den Titel gab's schon mal.
Ja, genau, in einer anderen Sprache, ne?
Ja. In Spanisch.
Ja.
Würde ich mal denken.
Ja.
Nicro y Azul.
Genau.
Hey, Breaking Bad.
Das war diese Folge mit diesem Lied als Opener, ne?
Stimmt, ja.
Diesem Musikvideo.
Ja.
Ja. Regie geführt hat Melissa Bernstein. Die hatten wir, glaube ich, in dieser Serie schon. Und Drehbuch auch von einer Frau, Alison Tedlock. Und die Folge beginnt mit etwas, was man zunächst hätte halten können für jemand kocht Meth.
Echt? Wie kommst du denn da drauf? Die Idee kam mir nicht mal ansatzweise.
Ja, oder irgendwas anderes irgendwie. Also zumindest so in den ersten paar Sekunden dachte ich so, da irgendwie vielleicht sind wir jetzt gay oder so, keine Ahnung.
Weißt du, was gedacht, ich dachte? Die bringen jetzt die Meth-Kochen-Montage zurück und das ist gay.
Ja. Ja, schöne Idee, aber meine war ein ganz anderer Ansatz. Ich habe den Eindruck gehabt, die wollten diese Fingerabdrücke von dem Teil daneben, von dieser Schieblehre oder was das für ein Werkzeugtool ist.
Ja.
Weil es gibt ja so eine Methode in der Kriminalistik, wo du Dinge, die eine miese Oberfläche haben, um Abdrücke nehmen zu können, machst du die in so eine Flüssigkeit rein, presst alle Luftblasen raus, okay. Das härtet ein und dann kannst du die Fingerabdrücke daraus lesen. Das war mein Gedanke. Aber wie sich herausstellt, ist es ein Geschenk.
Genau, da wird ein Werkzeug, ein Rechenschieber oder sowas, so ein Messding, keine Ahnung, bitte in die
Messschieber.
Kommentare. Messschieber. In Acryl gegossen und noch dazu ein Spruch drauf graviert.
Graviert.
In Liebe deine Jungs.
Ja. Jetzt ja, ratet mal da draußen, für wen das Geschenk ist.
Ja, für Werner.
Ja, ach, du Spoiler-Hengst.
Das war klar. Also,
da habe ich mir schon denken können, wohin es in dieser Folge geht und wen man wahrscheinlich wiedersehen wird, diese Folge.
Ja.
Das Lied fand ich ein bisschen komisch. Habt ihr beim ersten Mal gehört, dass das Deutsch ist?
Ja.
Oder Deutsch sein soll. Ja. Ich habe es erst beim zweiten Mal geparst, weil beim Rewatch
war für mich als typisch, also als eins dieser merkwürdigen deutschen Klassikmusiklieder identifizierbar. Das ist In stiller Nacht von Pink Martini und The Fun Traps.
Ja, das ist aber halt so ein typisches Ding hier. Englische versuchen Deutsch zu singen und kriegen zwar die Silben richtig hin, aber das Tempo ist irgendwie off und die Betonung ist irgendwie off.
Die Aussprache grundsätzlich ein bisschen off, aber so ist das halt auch, wenn Deutsche, die nicht so gut Englisch sprechen, versuchen, englische Songs nachzusingen.
Ja.
Tja. Dann kommt das Intro und wie Erik schon richtig sagte, dass Die Intros sehen immer mehr so aus wie total abgespielte, durchgenudelte Bänder. Sie werden immer, Bildstörungen und Artefakte werden immer mehr. Wir sehen eine schlaflose Kim, die, Angst vor Lalo hat, scheinbar.
Dürfen wir kurz mal anmerken, dass es 3.17 Uhr ist?
Nee, da steht Laie.
Ja, aber 3.17 Uhr.
Ne? Und?
Ja.
Und?
Hat vielleicht irgendeinen Hinweis, möglicherweise.
Ja, das Lei ist der Hinweis, ja doch.
Ja.
Was, wo, Lei?
Ja, stell das mal auf den Kopf und dreh's rum. Ich finde das wieder ein sehr neckisches Element.
Ja.
Das andere Leute gerne übersehen und missachten.
An das Exit Schild erinnert aus der Chuck-Gerichtsverhandlungsfolge, was sie da am Anfang und am Ende zeigen.
Ja, ich habe auch überlegt, ob die OZ irgendwas zu bedeuten hat, dann immer so, nö.
Einfach verworfen und noch nicht mal angesprochen.
Weiß und hier nicht. Muss ich sagen, der Untertitel hätte natürlich schon spoilern können. Da habe ich auch beim ersten Gucken nicht drauf geachtet, welche Namen stehen da so. Aber beim zweiten Mal steht da ein gewisser Tony Dorton da.
Ja, das mit wer da am Anfang in den Credits steht, hat nichts zu bedeuten. In der letzten Folge stand auch Michael Mando drinne oder auch Tony Dalton. Das hat nichts zu bedeuten, wer irgendwie auftaucht oder nicht. Das hatten wir schon. Da ist eigentlich, sieht man eigentlich in der Eröffnungssequenz, wer da dieses Ding gießt. Man sieht da irgendjemanden, ne?
Du man siehst einmal durch das Anfang Ding ein kurzes und unklares Gesicht.
Irgendein
durch dieses typ Behältnis mit, oder was das da ist.
Typ mit, auch vorher, als er über den Spiegel
er macht ja am Anfang diese Schiebetür auf und die spiegelt ganz leicht und aber wirklich erkennen kann man es nicht.
Nee. Irgendwie mit Bart und Brille und ja, grünes Shirt, weißer Kittel, keine Ahnung. Gut. Nee, ich hätte, wenn es jetzt irgendwie, weiß nicht, 6.05 Uhr gewesen wäre, hätte ich es lustiger gefunden, weil das wäre dann passend zur Episode.
Ja, aber dann wäre es nicht mitten in der Nacht. Und das ist doch der ausschlaggebende Punkt, dass Kim mitten in der Nacht aufwacht, weil sie Paranoia schiebt und dann den Stuhl holt, in die Tür verrammelt und dabei Jimmy dann weckt, ungewollt.
Ja.
Und dann sagt, ja, ich kann nicht mehr schlafen, da kann ich auch schon anfangen zu arbeiten. Ja. 3 Uhr in früh.
Ja. Ja, vor allem guckt sie sich irgendwie vorher nervös, glaube ich, durchs Fenster in der Umgebung um und klemmt dann einen Stuhl unter die Türklinke und schiebt den nochmal so ein Stück nach und ja. Das ist das Problem mit amerikanischen Türen.
Das ist das Problem mit amerikanischem Wohnen generell.
Oder, ja, genau, der amerikanischen Bauweise.
Ich sag nur diese Einsatz aus. Ja, weil egal wo, weißt du, so Tür aufstehst, mitten im Wohnzimmer. Voll ätzend.
Ja, das auch, ne? Nee, aber auch von den Baumaterialien her, ne? Ich sag nur die eine.
Ja, gut, weißt du, ein Tritt und die Tür ist auf dem
Zack. Der eine Spruch bei Luke Cage, die haben da sogar Wände aus Beton.
Wände aus Beton? Ja. Das ist ja Fort Knox.
Ja, und du bist als
Wände Europäer. Wände aus Beton.
Als Europäer bist du so, ja.
Und? Das ist normal. So halten Häuser auch bei Sturm.
Ja. Na gut. Wo kommt dann Jimmy dazu, der ja dann auch angibt, nicht schlafen zu können. Und dann so ein bisschen so von wegen, ja, er wäre nie hier aufgetaucht, wenn und so. Und gemeint so, ja, nee, das passt schon und alles gut und merkt dann, dass ja Jimmy doch noch mal ein Stück mehr Panik schiebt als sie und beschließt auf jeden Fall fürs Erste ihm nicht zu erzählen, dass sie weiß, dass er wohl noch lebt.
Ja, oder den Rat des Weckers anzunehmen.
Ja. Und
und dann kommen wir zum Nächsten, der Paranoia schiebt.
Genau. Auch Gustavo ist rastlos.
Können wir vielleicht noch anmerken, dass, oder habe ich das gerade nur überhört, dass Jimmy zu ihr sagt, Gott sei Dank ist er tot?
Ach so, ja, genau. Er sagt noch,
und daraufhin Kim dann auch den Stuhl wieder zurückstellt?
Mhm. Genau.
Habt ihr eure Notizen irgendwie nicht dabei?
Ja, oder? Nee, ich bin ein bisschen krank. Ich habe auch aufgeschrieben, aber ja, nee, er sagt es noch und ja. Egal.
Ich habe meine Notizen gemacht, aber ich habe diesmal mal nicht so jede einzelne Handlung aufgeschrieben, sondern nur so meine Dazu-Gedanken.
Ah, okay. Bin ich ja froh, dass ich meine normalen Notizen habe. Wobei, ich habe dann später ein Loch bei diesem Gespräch zwischen zwei gewissen Personen, auf die wir dann noch kommen. So, Gas legt penibel den Kugelschreiber auf den Tisch und sag mal, geht's nur mir so oder hat der irgendwie immer mehr Marotten von wegen Putzen und so weiter?
Ja, das ist, glaube ich, also er hat schon irgendwie so ein relativ Drang zur Ordnung und so und macht halt so relativ ein ordnungsliebender Mensch und achtet irgendwie darauf, dass Dinge korrekt sind und so, ne? Das hilft dann im Falle im Falle von Los Poyos Hermanos, dass halt der Laden ein entsprechendes Image trägt. In dem Fall ist es halt sich beschäftigen, ablenken.
Ich habe halt so das Gefühl, der wirkt jetzt aktuell total dünnhäutig und als würde er neben sich stehen, also
ja, auch
uncharakteristisch dünnhäutig, wenn man vergleicht, wie wir ihn bisher in Breaking Bad und auch in Better Call Saul gesehen haben.
Ja.
Vor dieser Staffel und
immer sehr, sehr professionell und
ich finde auch die wirkt. Ganz. Ja, das auch. Und ich finde es halt auch prägnant, wie er dann vom Schreibtisch aufsteht, zu seinen Klamotten läuft, den auseinanderschiebt und sich erstmal checkt und nochmal doppelt und dreifach seine Waffe am Fuß kontrolliert. Mhm. Das zeichnet Bände.
Ich glaube, ich habe
diese ganze Kontrollgang durchs Restaurant ist dann auch schon wieder.
Ich habe jetzt noch in dieser wird es eigentlich schon in der letzten Folge damit gerechnet, dass er den Walter macht und quasi das Ziehen der Waffe übt. auch das haben sie uns zumindest nicht gezeigt. Aber dieses beschäftigt sich mit anderen Dingen, wenn er irgendwie nervös ist, hatten wir ja schon in ein paar Staffeln vorher. Wo es darum ging, dass sie die Hank und Gomi, also die DEA, auf eine falsche Fährte führen wollen und er Lyle damit beschäftigt, die Gerätschaft sauber zu putzen, bis er dann den Anruf kriegt, so ja, hat alles geklappt und läuft alles nach Plan. Und jetzt hier die extreme Variante davon.
Ganze Sätze.
Und er geht ja dann zur Ladentheke und versucht da seine Angestellten zu unterstützen, sage ich mal, und die Schlange an der einen Kasse, die auf ist, etwas zu verkürzen. Und während er dann eine Bestellung aufnimmt, sieht irgendwas oder hat irgendeinen Gedanken, also irgendwas beschäftigt ihn extrem.
Und dann deppern die natürlich auch noch ausgerechnet die Tablette runter.
Ja.
Und die Spicy Curls sind ja wieder da.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, die Spicy Curls finden eine Erwähnung. Und
dann geht er raus auf den Parkplatz.
Ja, rennt gefühlt raus, wie von der Tarantel gestochen.
Ja. Er ist auch sehr, sehr paranoid unterwegs.
Ja, es hat halt doch irgendwie Angst davor, dass ihm nicht nur Lalo irgendwie freidreht und auf nach dem Motto, ist mir alles egal jetzt, ich brenne jetzt den ganzen Laden nieder und bring noch Gustavo persönlich um, plus halt die Angst, dass das ganze Ding auch aufliegt irgendwie, ne? Also.
Ja, ich sag mal so, Lalo hat ja auch schon mehrfach bewiesen, dass er manchmal dezent schnell überreagiert. Ich sag nur, wo er Mike verfolgen wollte mit dem Auto, als Mike dann den Kaugummi in dieses Automatending geschoben hat, wo der Typ einfach den Fahrer vor ihm bam auf die Straße schiebt.
Ja.
So lustig. Aber auf der anderen Seite ist manchmal der gute Lalo auch sehr, sehr überlegt und präzise.
Mhm.
Da kommen wir aber später
noch. Also er ist ähnlich temperamentvoll wie seine Verwandten, aber mit ein bisschen mehr Grips.
Ja, und mehr Fantasie vor allen Dingen.
Ja, und
der denkt auch so ein bisschen außerhalb der Schachtel.
Ja, noch mit der gewissen Portion Zurückhaltung.
Ja, als sie den eingeführt haben, haben sie dann in der Folge danach auch im Insider-Podcast hatten sie sowas gesagt wie: Ja, wir haben gemerkt, wir brauchen mal eine andere Sorte Salamanca.
Mhm.
Ja, weil er hat halt auch seinen gewissen Charme.
Ja.
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 Aber auch da kommen wir später noch drauf.
Genau.
Im Detail.
Wir sind bei der vorlauten Göre.
Oh, nee,
der vorpubertieren Göre. Die
Aaron.
Bei Aaron. Die
beim Sandpieper.
Genau, bei St. Pepper Crossing, die da vor den betroffenen Rentnern spricht und ja, so versucht so ein bisschen zu erklären, warum denn der Prozess nur so lange dauert und dass dann
sie erklärt es den Begriff, der schon früher verwendet wurde.
Ja,
welcher? Sagt ja jetzt, wir sind jetzt gerade in der Phase der Offenlegung was das bedeutet.
Ja, genau. Ich habe damit beginnt es ja und ich war so: Hä? Worum geht's jetzt? Und dann, ach so, okay, nee, doch um was anderes. Und währenddessen schaut Cliff zu Howard, der irgendwie unruhig mit seinem Bein am Zappeln ist. Und ja, bei Cliff hat sich
Da muss ich aber auch mal sagen, wenn jeder, der irgendwie nervös mit dem Bein zappelt, den ich schon mal gesehen habe, ein Messer nehmen würde, dann... Dann aber gute Nacht, Marie.
Ja, ja, der Cliff hat ja inzwischen so ein Bild von Howard irgendwie und ja, das da passt dieses nervöse Zappeln mit dem Bein irgendwie ganz gut dazu, ja. Was auch immer, ob das irgendwie Howards Ding ist oder ob ihn gerade noch was anderes beschäftigt, man weiß es nicht.
Ich sag mal, die Situation ist dafür auch prädestiniert, weil genau. Aaron den Karren gerade gegen die Wand fahren will, das Volk aufmuckt und sie dann anfängt, irgendwelche Zugeständnisse zu machen und Howard aufspringt und sagt so, ja, hier ist gut, ich mach mal weiter.
Genau, und dann sehr gekonnt dann eine Rede hält und den Leuten erklärt, dass es sie gerade noch versuchen, 30% mehr rauszuholen und aus dem Grund, dass es die Leute verdient haben und um auch eine Botschaft zu senden, so von wegen, dass man so Großkopf hat Unternehmen nicht einfach so die armen Leute ausnehmen darf und so. Und ja, damit, genau, er spricht noch ein paar von den Leuten persönlich mit Namen an, also sammelt da noch Sympathiepunkte, indem er zumindest vorgibt, da einige doch zu kennen. sich so ein bisschen mit den Leuten beschäftigt zu haben und ja, so sammelt ganz gut Punkte damit. Und dann ist die Besprechung da auch erstmal beendet. Und
naja, Cliff spricht Howard ja danach noch an.
Genau, sagt hier Aaron, wir sehen uns im Büro. Und Cliff sagt, oh, das ist immer ein Moment und spricht ihn dann auf dem Parkplatz auf die Sachen an, die er ja zuletzt gesehen hat. Für uns in der letzten Folge, für ihn vor ein oder zwei Tagen oder so, man weiß nicht ganz genau. Und Howard so, hä, was? Habe ich nicht, mache ich nicht, was willst du von mir? Und ja, bis dann, also er sagt dann auch, kommt dir das nicht irgendwie komisch vor, mit hier irgendwie, da wird das ein Päckchen da gefunden und dann kommt dann so ein Ding von Mandanten, die du mir nicht nennen willst und so und jetzt das und kommt dir das nicht komisch vor und du wirst so, nee, und meint auch so, ja, sowas ähnliches wie du, hat mein Sohn auch immer gesagt. Oder sagt mein Sohn auch immer. Und ja, als dann der Name Kim fällt, also als er fragt.
Dann fragt er ihn noch, ja, wen triffst du denn jetzt hier? Wen hast du denn hier getroffen?
Genau. Und
ja, was soll, ich kann mir nicht vorstellen, was das damit zu tun haben soll, aber Kim Wexler und sie hatte wegen einer Business Opportunity Fragen und so, wegen der Zukunft. Und ja, dann macht es bei Howard Klick und jetzt haben wir quasi zwei Figuren rumlaufen, die als einzige an was glauben. Also wir haben Gast, der als einziges glaubt, dass das Lalo noch am Leben ist und wir haben Howard, der als einziges glaubt, dass Jimmy da dahinter steckt.
Ja, das deutet, teilt er ihm auch ganz eindeutig mit. Also er sagt, nee, ich habe zwar ein Problem, aber das ist nicht das Problem, was du denkst, genau. Sondern ich habe ein McGill-Problem. Und ja, während Cliff eher denkt, es wäre besser, ihn mal einzuweisen, den guten Howie, ja, genau. Weil jetzt dreht er komplett durch.
Genau, nach dem Motto, lass
dir fragst dann auch noch so, Szene. Jimmy McGill, so nach dem Motto, hörst du dir überhaupt selber zu?
Mhm. Ja. Ja. Ja, war eine schöne Szene.
Und was auch noch eine schöne Szene ist, Mrs. Secretary is back. Francesca macht ihre Aufwartung im neuen Office von Herrn Saul Goodman.
Genau. Wir sehen, wie in den Teasern schon und auch im Trailer schon angedeutet war, dass Francesca ja da ist. Tina Parker war, glaube ich, ihr Name.
Ja.
Tina Fagor und andere.
Von dem neuen Job ist sie aber nicht so, von dem Jobangebot ist sie nicht so begeistert.
Ja, weil der Laden halt immer noch so aussieht wie am Ende der letzten Folge. Leer hat halt ausgeschlachtet.
Na komm, und, da ist schon ein Update gemacht worden, da steht ein Tisch.
Ja, aber da steht noch diese leere Toilette da. Und das passt irgendwie nicht. Und sie fragt dann auch so, ja, was ist mit den Rentnern und so, und denen sich,
ja. Nein, erst fragt sie nach Kim.
Ah, genau, ja, stimmt, sie fragt erst nach Kim, ja. Und, Jimmy dann so, ah, sie meinen meine Frau, ja, ja, sie ist eine ehrbare Frau gemacht und, genau, dann fragt sie nach, was denn das, was ist denn mit dem Geschäft mit den Rentnern und so, und er meint so, nee, ja, er hat expandiert.
Und dann referenziert Saul Kentucky Fried Chicken, wo ich mir gedacht habe, Saul, was ist los? Poyers ist doch tausendmal besser, warum nimmst du jetzt hier eine Kentucky Fried Chicken Anspielung?
Und sie will ja dann erst ablehnen und dann sagt er, ich verdoppel ihr Gehalt. Welches das? Das bei der von der
DMV.
DMV oder von ihnen, wo ja das, was weniger ist.
Sie gehen mehr, und, mehr.
Genau.
Mehr war das Wort, nachdem ich gesucht habe.
Ja, das hatte so Staffel 1 Jimmy Mickle Vibes irgendwie, die Szene. Und dann kriegt sie noch einen Antrittsbonus und scheint fürs Erste überzeugt zu sein. Und sagte noch...
Achtung, Spoiler-Alarm, wissen wir doch, dass sie dran bleibt.
Ja, genau. Da kann ja noch was
dazukommen. Aber, wer Breaking Bad gesehen hat, wird sich jetzt nicht wundern.
Genau. Also zum einen sagt ihr dann noch, bei der Innen... bei der Gestaltung der Innenausstattung über dich mitzureden.
Ja.
Und sie wirkte hier schon sehr nach der, für mich sehr wie die Francesca, die wir aus Breaking Bad kennen, so diese so, so.
Hauptsache das Geld stimmt.
Gleichgültig und so, während sie ja vorher so die, nette, höfliche Empfangsdame war.
Ja, die Zeiten sind vorbei.
Ja.
Gehen wir ins Restaurant. Zu Kim.
Genau, Kim trifft
und
sich
Viola.
Mit Viola und
ja.
Wir sind wieder im El Camino, also wenn wir bei einer Soap, dann wäre das hier der neue Dreh- und Angelpunkt für alle Charaktere.
Ja, ich habe es ihr neues Restaurantbüro genannt,
ja.
In meinen Aufzeichnungen.
Ja, es gibt ja so in den zu diesen Daily Soaps gibt es immer einen Treffpunkt, irgendwie ein Café oder ein Restaurant oder irgendwas, wo sich mal irgendwie alle treffen. So, ne?
Das Cheers.
Genau, der Cheers, ja.
Oder das bei oder Friends, dieses Ding da.
Ja.
Central Park Café.
Central Perk, genau.
Ja.
Passender Name auch, genau. Bei How I Met Your Mother gab es auch immer die eine Stammkneipe.
War das nicht ein Pub?
Ja.
Oder ein Pub, genau.
Das Pub, ja.
Ja, ist ein Unterschied. Frag mal einen Engländer.
Ja, okay.
Gut. Wenn du da zum Pub Kneipe sagst, dann kriegst du auf die Fresse. Mit dem Fußball.
Mhm.
Aus 11 Meter Entfernung. Mitten auf dem Kopf. So, zurück zu Kim im Restaurant mit Viola. Die leiert ihm sie leiert ihr nämlich schön die Infos aus dem Köpfchen. Mhm. Vor allen Dingen das mit Sandpiper und dass der Richter Kasamirov heißt. Und dann kriegt sie von Viola auch noch. Ja, du warst krank, ne?
Nee. Also das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie das sagt. Ich habe es dann erst gehört, als es quasi Jimmy gleich erzählt. Aber
Sekundenschlaf, ha?
Aber es ist nicht der Richter, es ist der Mediator. Das wurde 10.000 Mal auf Reddit geschrieben, dass das Mediator quasi die Rolle ist, die da dann vermittelt. Und da werden meistens irgendwie Richter genommen, die in Ruhestand gegangen sind oder so. Oder andere große Würdenträger, die aber ja nicht mehr quasi im Amt sind oder so.
Meinst du damit das Cliff-Gespräch aus der letzten Folge mit Kim, bevor die Namaste-Autoszene kam?
Nee, ich meine jetzt das.
Ach so, hat sie das erzählt? Okay, gut. Ja, stimmt.
Der Name, den sie sagt, wo es dann ja auch später noch drum geht, der mit dem riesen Schnauzbart. Das ist dann quasi Kasamirov. Der Mediator und der war mal Richter.
Ja, genau, stimmt. Ich habe mich so darauf konzentriert, den Namen irgendwie zu schreiben. Herrlich.
Ich habe es mir aufgeschrieben. Was ist denn? Hallo?
Und ich finde es halt auch so lustig, dass Viola Kim immer noch bewundert, weil sie gar nicht weiß, was Kim so alles getrieben hat.
Hm. Rand Casamiro heißt der gute Mann.
Rand, wie vermieten?
R-A-N-D. Rand. Also, wie
Randy. Wie Randy.
Genau.
Wie Danny Rand, genau. Wie dieser Lappen Iron Fist.
Genau, wie, ja, genau.
Nie gesehen.
Da hast du nichts verpasst.
Das ist gut. Das habe ich mir nämlich schon gedacht.
Ja, genau.
Und dann kommen wir zum großen Schuhkampf des Abends. Sipping Jimmy versus Age Award.
Ja, und meint ihr, 15-12 hat was zu bedeuten?
15-12, wo sieht man die Zahl?
Ja, das ist doch die Hausnummer von dieser Box-Arena, so, wo sie gleich aufeinandertreffen. Ganz großes, ja, okay, fettes Schild, hast du nicht gesehen?
Die Hausnummer von Gas ist 12-13, dann hatten wir wieder das mit diesem Zahlendreher. Ich glaube, die spielen jetzt gerade gerne mit so Zahlen, die so in die Richtung gehen.
Ja, und vielleicht einfach nur, um uns irre zu führen, haben sie so richtig groß hingeballert.
Ja.
Ja.
Bei 15-12, was soll das bedeuten?
Ich meine, was ist das sicher denn der Magna Carta?
Ja, nee, also mir ist nichts eingefallen. Ich habe auch nichts irgendwie gesehen, vor die Tage, was irgendwie das aufgelöst hätte, aber ja.
Wir haben hier einen Dexter, wäre das wieder irgendein Spruch aus der Bibel.
Den, zumindest ein, zwei Bilder hatten wir von irgendwie Howard steht vor dem Boxring, hatten wir schon in irgendeinem Teaser oder so gesehen. Ja. Und ja.
Vor allem gleich eine Sache, die durch hier Francesca angeleiert wurde, obwohl sie erst in der Folge dazugekommen ist. Mhm. Und ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert, wenn Saul da selber rangegangen wäre.
Ja, genau. Hätte das gehört. Darf ich ganz kurz mal was sagen?
Ja.
15-12 ist die Engelsnummer. Und sie repräsentiert die Kreation von einem Neuanfang.
Mhm. Die Engelsnummer.
Ja, steht so im Internet, mehrfach. Okay. Musst einfach nur reinschreiben, the meaning of 1512. Sehr lustig.
Sind wir jetzt hier beim Inkorrekt-Schwurbel der Woche, oder was?
Keine Ahnung, ich dachte mir, ich gucke es einfach mal und gucke, was kommt. Aber finde ich, weil ich so, der Neuanfang und dann Boxhalle und dann meint ja auch Mr. H. Award oder kurz Howard, nachdem sie dann ja sich da ordnungsgemäß gegenseitig die Fressen poliert haben. Und ich habe gedacht, Howard pumpt ihn um. Weil nee, Howard, ich mein, einfach fit ist.
Was habt ihr gedacht, wer da zur Tür kommt?
Irgendwer anders. Weil, also keine Ahnung.
Für mich sah das erst so aus. Hä? Kommt jetzt Herr Nachos Bubby an oder was?
Ach, du meinst den Ringrichter-Typen?
Man könnte es kurz denken, ja, genau.
Ja, keine Ahnung. Ich hab den nicht erkannt und auch niemanden zugeordnet. Ich dachte, das ist halt irgendein Typ.
Ja, übrigens einer von
denen. Und dann sah der Typ auch kurz für mich wie Marco aus, aber das kann ja auch nicht sein. Der ist ja tot.
Ja, einer der Zwillingsdarsteller, war übrigens in der Szene oder beim Dreh der Szene Trainingspartner, der da aufgepasst hat. Irgendwo las ich dies in diesem Twitter. Die Twitter-App haut eben ja immer so Tweet-Vorschläge rein, wenn man das nicht so nutzt. Genau, Luis Mancada war das. Der war Fight Coordinator bei der Szene.
Ich hab beim Rewatch heute nochmal genau die Maus geguckt, wann zeitlich der Kampf ist, und er ist wirklich genau in der Mitte der Folge zeitlich. Okay.
Das bewusst.
Warum ist das wichtig?
Ist nicht wichtig, aber es ist ein lustiger Fakt.
Fun Fact. Also ich finde es halt, da ist die Folge ist da gut gebaut damit, weil das ist so ein bisschen das Highlight der Folge, direkt genau in der Mitte, und das davor baut ein bisschen davon dazu hin und danach geht's halt noch so ein bisschen weiter, und ja.
Aber den Kampf haben sie aber auch angenehm kurz gehalten.
Ja, ja. Genau, war genau richtig von der Länge her. Also war jetzt nicht, ja, war nicht zu kurz, war auch nicht
im
zu lang.
Im Insider-Podcast hat der Jürgen Cilicin gesagt, dass der Kampf für ihn gut wirkt, weil es irgendwie nicht so aussieht, als wären sie komödienhaft schlecht oder als wären sie jetzt die übelsten Super-Pros und viel zu gut für ihr Level, was sie eigentlich haben können. Und sie ging ja auch, es ging auch so ein bisschen natürlich drum, um das Wissen, was Jimmy jetzt schon von Nobody hat und dass Odenkirk da ein bisschen was wieder entlernen musste.
Ja,
habe ich auch. Dass er die Füße auch nicht so perfekt stellt, wie er sie stellen müsste, sondern hat wie jemand, der nicht so oft kämpft.
Habe ich die Tage übrigens gelesen, dass diese Buskampfszene aus Nobody, das hat Bob Odenkirk selber gemacht, da die ganzen Stunts, sage ich mal. Also das hat also auch relativ lange gedauert, dass die Szene das alles mit Kasten hatten. Aber fand ich ganz interessant, dass er diese sehr brutalen Kampfszenen da selber gemacht hat.
Und so, er ist halt ein Pro.
Ja, zum Showkampf gehört dann doch ein bisschen was dazu.
Ich finde hier Jimmy, wie er startet, da holt er sehr den Slipping Jimmy raus. So, der nimmt das nicht so ernst, macht da so eine Show draus, geht erst auf die Seile und dann springt er so hin und her. Ja. Und
macht sich ein Gag draus, ne?
Ja, ja. Und dann wird es aber immer ernsthafter.
Was man aber davor nochmal anmerken sollte, ist, dass Jimmy erst ihn absolut stehen lassen wollte. Ja. Aber dann sein inneres Schweinehündchen gesagt hat so, nee, ja, das lasse ich mir dann doch nicht gefallen, lieber Howard, ich hau dich jetzt um.
Genau, Howard aber eins auf die Mütze gehen. Ja. Er sagt ja auch vorher, du willst mich hier ganz legal verprügeln. Das ist dein Ernst? Und so. Und, ja, also Howard, ja. Also,
vor allen Dingen, wie er so da gestanden hat, der Howard, ist der halt auch mächtig gut durchtrainiert in der Woche, die er sich frei hat genommen.
Das ist die Frage, die sich für mich auch so ein bisschen gestellt hat. Hat er sich jetzt die Woche dafür freigenommen, um zu trainieren? Oder hat er da noch mehr gemacht?
Und ich glaube, also zum
einen. Der hat bestimmt noch mehr gemacht. Der hat bestimmt noch mehr gemacht, das kriegen wir aber erst in späteren Folgen.
Genau, da kommt jetzt noch mehr, glaube ich, jetzt in den letzten beiden Folgen dann. Der ist jetzt,
Weil eine Anmerkung kommt ja dann gleich nach dem Kampf, später, wo er rausgeht.
Genau.
Ich habe den Typ, der da im Auto saß, nicht so wirklich erkannt. Ich habe ein bisschen gedacht, macht Mr. Wormald jetzt hier Private Investigator oder was? Nee, also Mr. Price?
Ja.
Aber das ist er nicht, oder?
Nee.
Das zunächst finde ich es aber noch ganz kurz anzumerken, dass Howard erstmal ein paar richtig gute Körpertreffer bei Jimmy landet, ihm dann noch eine derbe Rechte eingeschenkt bekommt, aber dann den Haken rausholt und Jimmy direkt zum Boden schickt. Das war Rocky-like schön,
ja.
Wie heißt das, wenn du Tanzschritte einübst, choreografiert.
Ha. Vor allen Dingen, Howard ist selber noch so halb abgeknickt unten und ist quasi in der perfekten Höhe dann aber den Haken zu landen.
Ja. Und das Zwiegespräch danach fand ich auch interessant, weil Howard genau meinte so, ja, ich habe ja die Hoffnung, dass das hiermit dann vorbei ist, bla bla bla. Und am Ende meinte er, ja, aber ich glaube halt echt nicht, dass es vorbei ist.
Ja, genau.
Und
erst dann
und du hast meine Nettigkeit für Schwäche verwechselt. Sagt er ja auch noch.
Ja. Und dann geht er zum Privatdetektiv, den wir noch nicht gesehen haben vorher irgendwo, oder?
Nee, genau. Ist also der schon aufgefallen? Nicht in Better Call Saul haben wir ihn nicht gesehen. Der Darsteller ist Lenny Lofton.
Der war aber auch nicht in Breaking Bad dabei, oder?
Ich glaube nicht. Nee, ist hier nicht aufgeführt. Nein. Warte mal, Actor TV ist doch, genau, Actor.
Was ich auf Reddit noch gelesen habe, zur Folgendes in dem Thread zur Folgendiskussion, glaube ich, war, dass Howard da, glaube ich, gar nicht weiß, in welches Wespennest er da jetzt reinsticht, wenn er Saul jetzt quasi einen privaten Invest, auch einen PI hinterher schickt und quasi die werden ja schon beschattet.
Hm.
Und ich denke mal, Mikes Beschatter sind schlauer und die werden da irgendwie was mitkriegen. Und ja, ich glaube, er weiß nicht, worin er seine Nase da reinsteckt. Das kann auch böse ausgehen für Howard, wenn er da was Falsches dann macht.
Ja, ganz kurz noch zu dem Private Investigator-Darsteller, den kann man gesehen haben in Logan the Wolverine, Night and Day, Tourzug nach Yuma oder dem Daredevil-Film. Ansonsten diverse andere Polizeiserien, Navy CIS, Bones, Perception, Krümel, Mainz,
ja, Monk,
Shield. Also, den kann man schon mal irgendwo gesehen haben, aber jetzt nichts, ja, auch nichts, was man jetzt so, können wir noch in Amerika sehen, Darsteller. Bekannter Nebendarsteller, würde ich jetzt mal sagen. Ja, was ich noch.
Character Actor.
Ja, was ich noch dachte, als das, nachdem Jimmy dann losgefahren ist und der Detektiv ihm hinterherfährt, habe ich eigentlich damit gerechnet, dass die Kamera noch ein Stück stehen bleibt und wir dann noch ein zweites Auto hinterherfahren sehen. Mit eben den gerade angesprochenen Beschattern von Mike. Aber ja.
Das wäre vielleicht zu offensichtlich gewesen.
Mhm.
Das Auto war aber nicht zufälligerweise das gleiche Auto wie in der Szene, wo wir uns gefragt haben, welches Auto das war.
Sieht man das? Nee, das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen, dass wir geglaubt haben, dass das Auto, was wir da sehen, das ist, was wir am Ende von Folge 2 sehen, was aber nicht so richtig festbar machbar, weil wir sehen zwar in der Folge damals die Rücklichter von dem Auto, aber halt in der letzten Folge
sehen wir nicht. Aber jetzt wäre es festbar machbar. Tatsächlich. Vielleicht müssen wir da nochmal mal vor der nächsten Folge gucken. Und Rücklichter vergleichen.
Ja. Nee, aber ich nehme an, dass das wirklich die Leute von Gas waren. Wobei der erst alleine. Die anderen beiden waren ja zu zweit. Und aber das würde ja bedeuten, dass Howard schon vorher irgendwie eine Ahnung hatte, dass da irgendwas komisch ist. Und das wirkt ja jetzt eher so, als wenn er den Detektiv jetzt erst dazu geholt hat.
Ja, ich glaube auch, den hat er jetzt erst dazu geholt.
Ja, aber es können ja zwei unabhängige Parteien den gleichen Kerl engagiert haben für, ne?
Ach so, nö, das glaube ich nicht.
Ach, ich glaube, Mike's Typen Twist arbeiten immer zu zweit.
Ja, ist ja auch sinnvoller.
Ja.
Weil bist du alleine gegen zwei, hauen sie dich immer über den Haufen.
Nee, die Lichter sind andere. Wie sehen die hier von dem Auto aus? Das sind definitiv andere Rücklichter.
Wollen wir mal den Aftermath vom Kampf besprechen?
Genau.
Der Abend danach. Kim steht auf dem Balkon und trinkt ein Bier und sieht, wie Kim mit Jimmy ankommt und
ist am Raufen.
Verarztet ihn dann erstmal.
Ja,
das habe ich mir auch notiert.
Wurde angemerkt,
sie raucht schon wieder.
Dass sie sehr viel raucht und ja, scheint auch Stressbewältigung für sie zu sein.
Ja, aber sie ist die einzige in der Serie, die so konsequent raucht.
Ja.
Alle anderen irgendwie eher nicht.
Eher selten, ne? Jimmy hin und wieder, aber auch nicht immer.
Ja. Vor allen Dingen raucht Jimmy nie selber, oder? Jimmy raucht immer nur mit.
Der nimmt sich immer nur eine Kippe von Kim.
Genau, ist so ein Gesellschaftsraucher, glaube ich.
Ja. Nee, er nimmt sich nicht mal eine Kippe, er nimmt sich immer nur einen Zug.
Nur ein, zwei Züge, ja.
Und das blaue Augen-Make-up ist zurück.
Ja. Ja.
Da. Aber besser, er stellt sich besser an als Jesse.
Oder Walt, ja.
Ja. Aber das ist auch jetzt irgendwie so ein Running Gag, oder?
Hm.
So ein interner.
Ja, ja, bestimmt. Das ist so.
Alle Hauptdarsteller müssen sich mindestens einmal ein Pfeilchen wegtupfen.
Ja.
Und dann reden sie so ein bisschen darüber, was Kim rausgefunden hat, über diesen Mediator.
Ja, Kim sagt noch vorher. Das
sag nochmal den Namen.
Vorher noch.
Kasamirov.
Hallo. Kim sagt vorher noch was du Militär schon geschrieben hattest, nämlich, lass das doch, das steht dir ganz gut. Also er schminkt sich halt für einen Gerichtstermin am nächsten Tag. Und dann sagt sie so, wieso, passt doch. So, Goodman, ich kämpfe für sie. Das fand ich noch.
Also wenn du zitierst, dann ordentlich. Saul Goodman kämpft für ihre Gerechtigkeit.
Ja, wie auch immer, ist derselbe Satz.
Und da habe ich gedacht, dass das könnte die Genese sein für den einen Spot, den Jimmy in der allerersten Folge im Jean-Vorblick sich anguckt.
Genau.
Da sagt Saul ja auch sowas wie mit I will do the fighting for you.
Mhm. Daher kommt das, lässt sich zumindest so ableiten.
Genau. Bei uns ist aber wieder so ein bisschen unklar, was sie jetzt vorhaben. Wollen sie jetzt ein Double einsetzen oder?
Ja, das habe ich auch nicht verstanden, was jetzt, wofür jetzt der Rand Casimiro irgendwie gut sein soll. Sie reden ja auch irgendwie darüber, dass er sich wegen der Bart stört irgendwie und Jimmy meint so, nee, passt doch super und so und ja, irgendwie.
Da hat Jimmy ja seine Erfahrungen gemacht mit diesen Videos gegen Mesa Verde, wo er auch Leute dann benutzt hat und so, Dinge hinzustellen. Und seine Erfahrung, während er nicht Anwalt war, im Berufe des Regisseurs und Filmemachers, tun da sein Übriges. Ich wette, vielleicht kommen dann auch nochmal die drei wieder.
Ja.
Die jungen Kinder.
Achso, ja.
Ich hatte die Woche nochmal, seit der letzten Folge hatte ich nochmal irgendwas wegen Better Call Saul Commercials geguckt, ach ja genau, ob ich den finde, den Saul da anguckt in dem ersten. Den habe ich nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist ungefähr ein 10-minütiges Video von 2021, wo Commercials drin sind, die ich noch nicht gesehen hatte. Okay. Die sie da, glaube ich, irgendwie in der Pause gedreht haben. Da ist ein Commercial dabei mit Badger, lustigerweise. Und dann ist ein Commercial dabei mit Wendy und noch verschiedene andere.
Okay.
Wendy.
Dann überlegt Jimmy noch, warum er jetzt auf den Kampf mit Haut eingegangen ist. Und Kim meint, naja, ein Grund ist, du weißt, was jetzt passiert.
Aber wir wissen es noch nicht.
Genau, wir wissen es noch nicht. Also ich vermute jetzt irgendwie, dass es das Cliff davon mitbekommt und ja, die Sache dahingehend irgendwie eskaliert und ja, irgendwas dazu führt, dass der Fall mit Sandpiper früher zum Ende gebracht wird als geplant.
Dann, kommen wir zum Auto.
Genau, sind wir wieder bei unserer tollen Alibi-Familie. Und die gute Frau kommt mit ihrem Toyota RAV4 reingefahren und hat Gepäck mit dabei. Mike im Gepäck, ja. Im Kofferraum.
Absolut. Und der geht dann auch straight in die Gasüberwachungszentrale.
Ja, man sieht ihm vorher noch an, dass es sehr ungemütlich ist in diesem Kofferraum.
Ja, kurze Tangente, ja, hat der Joko nicht und Klaas gegen ProSieben gesehen?
Nein,
also ich guck's nicht. Da hatten sie so ein Spiel, waren so drei Autos und in einem von denen musste sich einer von denen immer im Kofferraum verstecken. Und dann gab's noch ein anderes Team, das musste die drei Autos in 3 Minuten fahren und dann erraten, wo ist jetzt der Joko im Kofferraum zum Beispiel. Joko und Klaas haben das ziemlich gut gemacht, die anderen haben total verkackt. Also mit dem Raten.
Okay.
Das war bestimmt abgesprochen. Genau wie beim Wrestling.
Who knows? der gute, ich weiß gar nicht, ob wir seinen Namen irgendwann mal hören, aber der gute Mann, der da vor den Überwachungsmonitoren sitzt, Howard Ferguson Jr. Heißt hier Arthur angeblich. Irgendwann muss sein Name mal gefallen sein. Der war auch der da mit seinem anderen Kumpelchen Kim beschattet hat. Das ist jetzt hier wieder von den Überwachungsmonitoren. Und ja, berichtet mal so, ja, irgendein Junge auf dem Fahrrad, der Zeitung verteilt hat, der ist aber sauber soweit und Mike fragt noch, ob er was gegessen hat, was er ja hatte. Und wird nach Gas gefragt. Ja, Mike
kümmert sich um seine Jungs.
Ja.
Guter Arbeitgeber.
Ja, die scheinen ja da auch nonstop irgendwie Stunden zu schieben ohne, ja, Feierabend.
Ja, 18 Stundentage laut Mike in irgendeiner Szene irgendwo in dieser Serie.
Und in der Folge vorher ist das, glaube ich.
Okay.
Und ja, Gas schrubbt mit einer Zahnbürste die Fugen im Bad.
Ja, Ich sag doch, der hat eine Putzfimmelmacke.
Ja, das war
hier. Ich glaube, je gestresster er ist, desto mehr muss er putzen.
Ja, das fand ich dann auch sehr wild. Und Mike sagt dann auch so, ja, wir tun das übrigens ja auch, damit sie aber entspannen können.
Ja.
Und Gas nur so, ja, ich nehme an, es gibt nichts Neues. Und ja, das,
Wer klopft denn da die ganze Zeit?
Was, wo, wer klopft?
Ich höre irgendwo ein Klopfen. Tok, 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 tok.
Meinst du das? Oder
das das war es nicht, aber so ähnlich.
Nee, also egal, klopfen ist nicht. Ich höre nur die ganze Zeit irgendein Bimmeln.
Das Plim-Plim, das war jetzt.
Ne,
das Plim-Plim war jetzt einmal, was irgendwie trotz eingeschaltetem Fokus irgendwie hier.
Das hat vorhin schon mal gebimmelt.
Ja, kann sein.
Ich kann es nicht sein, ich bin immer auf Stumm und Mute. Ich hasse nämlich Telefongeräusche.
Ich verstehe nicht, warum das hier trotzdem bimmelt, obwohl ich hier einen Fokus eingeschaltet habe. Nein, egal.
Zurück zum Thema. Mike fragt ihn auch nach Neuigkeiten. Er fragt Mike nach Neuigkeiten und gibt nicht viel.
Genau.
Ja. Und dann sagt er Mike hier, sagt den Jungs Bescheid, wir fahren raus.
Genau. Ah. Sagen sie den Männern, wir gehen aus.
Ja.
Okay.
Und dann kommt meine Lieblingsszene. Die Waschmaschine geht auf von unten. Sehr schönes Bild und Einführung in das neue zukünftige Labor.
Ja.
Mit der ersten Treppeneinheit. Ich will mal gucken, aber ansonsten noch ziemlich nackig.
Stimmt, genau, wir sehen.
Was ich mich noch so ein bisschen gefragt habe, okay, wo kommt jetzt der Tunnel her? Den gab's denn schon das letzte Mal zu sehen?
Das ist doch der Tunnel, den sie gesprengt haben damals, als Werner noch gelebt hat.
Ja,
das war doch seine letzte Aktion. Da, wo dann auf diesem Riesenstein stand, ciao, tschüss oder irgendwie.
Auf Wiedersehen stand
oder
da.
So.
Da stand auf genau, Wiedersehen. Auf
Deutsch. So, ich dachte, das wäre einfach nur noch ein Stein, der irgendwie generell da im Weg war in dem Raum.
Nee, die haben das wieder zugemacht, weil doch dann das Kartellproblem kam.
Genau.
Und sie den guten Herrn Ziegler ja leider eliminiert haben. Meiner Meinung nach ein doofer Schachzug, aber gut.
Ja.
Jedenfalls fand ich interessant, wie Gas dann erstmal die Runde macht, dann wartet, bis alle wieder weg sind und dann den Stecker checkt,
ja, er
dann die Schritte zählt zum Bagger.
Er wartet, bis Mike weg ist und dann macht er seine Runde.
Ja, sag ich doch, die anderen.
Ja.
Der eine andere halt.
Ja.
Und dann zählt er die Schritte von diesem Steckerding bis zum Bagger und versteckt dann seine komische Knarre da.
Stimmt, genau.
Was ist das für ein Plan, den er da hat?
Da hatte ich auch irgendwas davon gelesen, zum einen der Vollständigkeit halber noch erwähnt, hebt irgendeinen Becher noch auf,
das ist halt sein Ordnungsfimmel.
Genau, und wirft den da in eine Mülltonne und voll guckt er sich noch irgendeine Steckerverbindung an. Ist auch nicht ganz klar, was genau das jetzt zu heißen hat. Und genau, dann versteckt unter der Raupe vom Bagger seine Waffe, die er vorher am Knöchel hatte. Und was ich gelesen hatte, was ja logisch erscheint, dass er irgendwie damit rechnet, dass Lalo da auftaucht und er ihn.
Aber wieso genau da?
Ja, weil Lalo ja danach sucht, weil er rausfinden will, was Gustavo baut, weil er das offensichtlich dazu nutzen will, Hector oder dem Kartell zu erklären, hier, der führt euch irgendwie in der Nase herum.
Und hat er schon rausgefunden, dass Werner Ziegler damit verbunden ist?
Na, er weiß, dass Werner irgendwas baut, ja.
Ja.
Das wurde ihm ja dann gezeigt, das war ja dann irgendwas anderes, irgendein neues Kühlhaus da.
Der Chicken Chiller, den hat der ja aber nie abgekauft.
Genau, für Los Poyos, genau. Da hat er auch gleich zu Hector, hat er in derselben Folge später gesagt, dass er ihm das nicht abkauft, dass das die Wahrheit ist. Vor allem, weil er irgendwas auch erzählt bekommen von irgendwie die Südwand.
Mhm.
Und
ich habe ja letzte Woche schon die Theorie erzählt, die darum geht, dass am Ende Lalo in der Südwand eingemauert landen wird. Und das könnte sein, vielleicht haben sie es jetzt ein bisschen genauer spezifiziert durch den Tunnel.
Ja.
Also ja, aber in dem Tunnel
scheint irgendwie darauf
einbetoniert
zu laufen, dass er ja, rechnet, dass Lalo da auftaucht oder dass er ihn dahin lockt und dann da unter zumindest größtmöglichem Ausschluss der Öffentlichkeit erschießt. Weil den Schuss wird da keiner hören.
Wenn dann ja, aber denen werden da drin die Ohren abfallen.
Ja. Ist Kollateralschaden. Das glaube ich. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie laut so eine Waffe ist. Wie so eine Pistole.
Extremst laut.
Ich weiß, wie laut so ein G36 ungefähr ist. Das ist auch eine Geräuschkulisse, an die man sich gewöhnen kann, wo man, wenn man irgendwie schießt, kurz denkt so, was ist komisch. Ah, ich habe mein Stöpsel.
Ja, aber du hast sie nur geschossen mit drinne. Gehörschutz, oder nicht?
Einseitig. Und mal ohne und mal mit und okay. Auch
aber
mit scharfer
Munition. Aber immer im Freien, oder?
Ja.
Ja,
ich
das ist ein herber Unterschied.
Ich glaube schon, dass die Pistole aber auf alle Fälle eine Chekhovs Gun ist und die im letzten Akt noch abgefeuert wird.
Ja, ich rechne jetzt ja, in den nächsten zwei Folgen damit, ne? Also, das.
Oh, schon so bald?
Okay. Ja. Wir hatten in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass wir jetzt eigentlich zwischen Folge 7 und 8
bevor wir auspanzen, haben. Kommen wir vielleicht da mal zum.
Genau.
Zum großen Reveal. Zum Deutschland-Plot, der nicht in Deutschland spielt.
Ja. Andreas Brehme, Uli, Uli.
Die Ahnungslosen. Wir sehen,
die sind übrigens echte Deutsche.
Ja, aber also im OV und in teils. Also in OV und in Deutsch jeweils klingt es auch unterschiedlich. Der eine Typ ist ein amerikanisch-deutscher und die andere, das war nicht so richtig rauszukriegen, aber also in OV klang es komisch.
Also für mich klang die im OV schon legitim deutsch.
Okay, gut, vielleicht waren die Dialekte im in der deutschen Synchron nochmal.
Also ich würde sagen, im OV es klang nicht ganz so gut wie die Bauarbeiter in Staffel 3.
Ja, das waren eindeutig deutsche Darsteller.
Ja. Nee, Staffel 4. Aber es klang besser als die Szene mit dem Herrn Schuler in Breaking Bad.
Ja, definitiv. Also der eine heißt Carter Rhee Glade, ist jetzt nicht gerade ein deutscher Name, ist ein American-German Actor, steht in der IMDb, who has spent time all over the world, born in New Hampshire, moved at the age of 4 to Munich, dann Leipzig.
Ja, der ist definitiv, also er klingt halt so, als wäre er als Kind hier in Deutschland unterwegs gewesen.
Ja, und die andere ist, klingt ein bisschen deutsch, ist aber Australierin, beziehungsweise, nee, Österreicherin. Austria ist Österreich, ja. Ne? Ja.
Richtig.
Marlies Bauer Bell. Oder ja. Marlies Bauer Bell. Ja, wie das aussprechen würde, keine Ahnung. Ja, nee, zählt auch nicht als deutsch, also muss man jetzt mal
dann
so
sagen wir mal europäische Wurzeln.
Ja, aber man hört irgendwie schon das, ja. Na gut, die Bar ist auch irgendwie so, also der Szenenwechsel war auch irgendwie so schnell, ohne so ein Fade Black oder so, also ich, irgendwie die Szenenwechsel diesmal fand ich ein bisschen komisch und ich dachte erst, wir sind irgendeiner, ja, noch in Amerika in irgendeiner Bar und ja.
Und nachdem sie das letzte Mal noch hier uns so eine Szene angedeutet hatten, also das gab ja das letzte Mal schon so eine Andeutung, irgendwie hatte ich ja schon das Gefühl, mit dem Gas und Mike reden über Lalo und man könnte denken, danach schneiden sie zu irgendeiner Szene mit Lalo. Diesmal haben sie es tatsächlich gemacht.
Ja. Genau, die beiden spielen da irgend so ein, da spielen zwei Menschen einen Quiz an einem Automaten und kriegen dann bei der Frage nach der ersten Astronautin einen Tipp von einer in dem Moment noch unbekannten Dame. Und dort taucht Lalo auf und bestellt sich einen Drink und kommt ins Gespräch mit dieser Dame und als dann das Wort Therme fällt, beziehungsweise sie genau, Lalo einen Ort sagt, von dem er
Hermes
kommt.
Hermes.
wo er vorgibt, ja, herzukommen, genau, sagt sie, ah, da wäre ich fast mal hingefahren. Da dämmerte es mir, also ich sage, ach, Werners Frau.
Habt ihr sofort die Stimme erkannt?
Nee, hätte man die erkennen können?
Also ich fand...
Die Original- oder die Synchronstimme?
Ich gucke ja immer nur Original und ich habe die Originalstimme sofort erkannt, wo... Also man die im Telefon sagt ja dann was auf Deutsch und bestellt sich ein Bier oder so und ich habe es aber auch sofort erkannt, oh, jetzt kommt Lado.
Ach so, du hast Lalo erkannt.
Ja.
Nicht, ich meine,
ich dachte, du meinst jetzt Frau Ziegler. Ich
dachte, du meinst die Frau.
Oh Gott, bei der Frau. Nee, ich habe ja gesagt, habt ihr ihn erkannt?
Nee.
Achso,
nee,
das hab ich
überhaupt. Das ging unter.
Ja, erkannt. Vor allen Dingen, ich fand's halt lustig, weil ja, ich habe die Szene extra nochmal zurückgespult, um sie in O-Ton zu hören. Dachte ich mir, oh, das ist der einzige deutsche Satz, den er kann, oder?
Ja. Nee, aber ich habe ihn sofort erkannt, also.
Vor allen Dingen unter dem Namen Ben. Ernsthaft. Der sieht halt so mexikanisch aus, dann nennt man den noch nicht Ben. Formfehler, 6 Sätzen.
Mhm. Naja, auf jeden Fall gerät er dann in ein Gespräch mit Miss Ziegler. Kleinen Schnitt zwischendurch.
Sie spricht übrigens erstaunlich gutes Englisch. Also ja, Original.
Die Darstellerin ist Andrea, ja, Soch, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
Buchstabier es mal.
S-O-O-C-H. Geboren in Budapest.
Dann heißt es wahrscheinlich Soch.
Ja, genau, der ungarische Name schreibt sich ein bisschen anders. S-Z-U-C-S.
Ja, dann ist es wahrscheinlich Soch.
Und ist die.
Aber das ist auch eine Region, wo ich mit den Namen irgendwie nicht ganz gut klarkomme.
Ja. Auch eine umtriebige Seriendarstellerin. Auch die in The Shield schon mal zu sehen gewesen, wie so einige andere Nebendarsteller aus dieser Serie hier.
Zu sehen gewesen haben sollen?
Ja, egal. Guck mal, der John Wick 3, da hat sie
einen
Ticket-Taker. Ich will jetzt wieder 10 Minuten aufzählen, wo sie überall war.
Ja, nein. Ja,
egal. Halten wir kurz.
Auf jeden Fall. Also ich habe mir Werners Frau auch irgendwie anders vorgestellt.
Echt? Ich nicht. Ich habe mir die genau so oder so ähnlich vorgestellt.
Ich hätte sie mir anders vorgestellt. Egal. Auf jeden Fall erzählt sie dann so ein bisschen von ihrem Mann und er sei wohl bei seiner Arbeit gestorben bei einem Einsturz. Hat vorher noch seine Männer retten können und ja, ansonsten hat er nicht viel über seinen Job erzählt. Auch nicht erzählen dürfen und ja, Lalo versucht so ein bisschen Informationen zu sammeln, kriegt aber ja nicht wirklich viel, ne? Also wir wissen jetzt als Zuschauer, welche Geschichte man Miss Ziegler erzählt hat, wie ihr Mann gestorben ist. Und ja, das passt soweit, ne, ins Bild irgendwie, dass er bei seiner Arbeit gestorben ist und vorher noch sein Leben riskiert hat für seine Männer, für seine Jungs.
Und der Kern der Wahrheit ist ja auch nicht unwahr.
Genau.
Oh. Aber was ich schon traurig fand, war, dass sie Lalo auf sein Gezirze hin dann auch erzählt, dass sie die Werner Jungs nie getroffen hat und dass auch keiner von denen bei der Beerdigung war.
Ja.
Also war ich schon überrascht. Ich meine, klar, wenn man sich so richtig überlegt, ist es natürlich logisch, dass die wahrscheinlich von Mike auch die Ansage bekommen haben, ihr werdet die Frau nie sehen.
Ja.
Punkt.
Ja.
Lalo tritt schon den Charme auf in der Szene.
Ja, das
absolut.
Und das kann er. Ich habe auch gedacht, also die Performance, die hat mich sehr dran erinnert an seine Rolle in Hawkeye.
Ja.
Wo er ja auch so den absoluten Gentleman spielt.
Mhm. Richtigen Charmbolzen auch gibt, der, ja. Ja, hat mich auch daran erinnert, ja.
Und ist ja fast zu ihr in die Bude sogar reinschafft damit.
Ja, genau.
Und sie, glaube ich, in den letzten Minuten noch, das ist vielleicht jetzt doch nicht so cool mit meinem verstorbenen Mann und so.
Ja, und zumindest theoretisch ist es ja jetzt noch nicht so lange her. Und wir gehen jetzt auch gerade mal einfach davon aus, dass das jetzt naja, fast parallel passiert. Weil es ja ganz lustig ist, dass jetzt quasi wissen wir, dass Kim und Gus gerade total Panik schieben, während Lalo aber zur gleichen Zeit nicht mal in Amerika ist, sondern ja, auf der anderen Seite vom Globus. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das parallel passiert ist, nicht in, dass irgendwas ist, was ja schon kurz vorher passiert ist, aber müsste ja eigentlich, weil, wie gesagt, so viel Zeit ist zwischendurch nicht vergangen und so schnell kommt man dann auch nicht nach meinem Flugzeug nach Europa.
Ja. Und ich glaube, jetzt müssen wir einmal ja, schlechte Effekte kritisieren, oder?
Jetzt habt ihr was? Beide gleichzeitig, ich habe nichts verstanden.
Erik, du
zuerst. Du erstmal.
Okay, was soll ich überhaupt sagen? Vielleicht sollten wir noch das, was ich notiert habe, anmerken, dass er zwar nicht am Abend mit ihr in die Haie durfte, aber er passt es entsprechend am Vormittag ab und bricht dann bei ihr ein und belabert den Hund, das Bärchen.
Auf Spanisch.
Und, ja, wo ich mir auch so dachte, hä, wieso glaubt der, dass der Hund Spanisch kann? Aber gut.
Ja, aber es klingt sehr schön. Monk.
Es klingt ja, natürlich. Sehr schön. Ne? Vor allem, wenn Lalo Spanisch redet, finde ich das immer
und
sehr
und wir verstehen das ja sowieso nicht. Das ist ja mehr so Kontextclues und ja. Stimmungen, auf die die reagieren.
Mhm. Ja. Und er aber auch sehr zielstrebig dann nach oben ins Büro geht und dann plötzlich der Hund Alarm schlägt und Frau Ziegler wieder zurückkommt, weil sie ihr dusseliges Handy vergessen hat.
Genau.
Ja.
Da habe ich auch jeweils, also ich habe beim ersten Mal auf Deutsch geguckt und habe dann zum Recherchieren der Folge habe ich mal auch auf Englisch, also auf UV geswitcht und da, das klingt auch anders. Also
ja.
Ich glaube, Werner war bisher der Einzige und ein paar von den von seinen Bauarbeiterjungs waren bisher die Einzigen, die sich im Original und in der Synchro selber gesprochen haben jeweils. Und das
ja, nimmst beides, halt doppelt gerne.
Beides Gleichklang, wobei man ja jetzt bei den Gesprächen mit zwischen Mike und Werner so ein paar Passagen halt angepasst hat. Aber ja, genau. Und dann
ich habe zu der Szene eben noch zwei Punkte und den einen können wir, glaube ich, noch kurz besprechen, bevor wir die Story zu Ende erzählen. Wir müssen, glaube ich, mal kurz die CGI für nee, die das, Szene kritisieren. Ja, die war nicht so gut.
Das gleich. Vorher noch
Lalo. Darf ich noch ganz kurz anfügen, was also ich habe mir da nämlich ganz fett notiert. Was glaubt Lalo A zu finden?
Ja,
und das B, ich auch seit wann kann er auf Deutsch lesen? Weil der liest sich das ja anscheinend durch, was da steht. Und ich glaube nicht, dass das in Spanisch oder Englisch verfasst wurde, sondern auf Deutsch.
Ja, ja, also die eine Karte, die er sich da anguckt, das ist auf Deutsch auf jeden Fall. Ja, ist die Frage, ob kann er irgendwie Deutsch, bruchstückhaft Deutsch irgendwie, ne? Und aber genau, ich habe ja auch gefragt, was erhofft er sich da jetzt zu finden, weil er ja
vor allem auch vorher nicht erzählt bekommen, nach irgendwas.
Erzählt bekommen hat Sätze. Von seiner Frau, dass er, dass die Anwälte vorher da waren und irgendwie alles, was mit seinem Job zu tun hat und unter Verschluss ist, mitgenommen
einkassiert haben,
ja. Genau, und da eigentlich nichts mehr zu finden ist. Und deswegen war es ein bisschen so,
eben.
Wonach sucht er da?
Ich glaube, er guckt nicht gezielt nach was, sondern guckt eher generell,
stöbert einfach mal.
Ob irgendwie noch was, wo er weiter denken kann. Und kurz bevor sie hochkommt, sieht er ja dann noch diesen Maßschieber da stehen.
Genau. Und
wo wir ja in dem Teaser gesehen haben, dass da unten drunter ein Aufkleber wahrscheinlich mit Herstellername und Adresse so, sicherlich auch noch drauf und so unten drunter angeklebt wurde. Und ich glaube einfach in dem Moment, wo die Kamera wieder wegblendet, dreht er das Ding um, findet den Aufkleber und hat dann seinen nächsten Indiz, den er nachgehen kann.
Ja, wenn das so wäre, hätten sie es jetzt uns gezeigt. Das nicht etwas mehr angedeutet. Auf jeden Fall wird er ja unterbrochen und nachdem dann das Huni unaufhörlich kläfft, geht dann Frauchen doch mal oben gucken und Lalo hat dann aber den Verschwindibus gemacht durchs Fenster. Und erneut durchs Fenster
geflogen. Wobei ich es witzig finde, dass sie zu ihrem Köter meint, ich hab's total eilig, ich will nur mein Handy. Und dann hat sie plötzlich entspannt ganz schön viel Zeit und ist irgendwie nervös und glaubt, ja, was zu finden und so. Das ist auch wieder so ein bisschen widersprüchlich.
Schönes Detail noch, wurde auf Reddit auch analysiert. Die Folge fängt damit an, dass ein Regalfach aufgeschoben wird und hört damit auf, dass ein Fenster zugeschoben wird. Und wenn man, da sind die beiden Bilder dann so zum Hin- und Herklicken und die sind von der Komposition, liegen die genau aufeinander. Also die Rahmen von dem Fenster und von dem Regalfach sind genau übereinander und so.
Das ist schön.
Wer macht sich immer so eine Arbeit, um sowas rauszufinden?
Leute, die das gucken und denen sowas auffällt.
Und die das Frame für Frame Gehirne gucken draußen. Und so.
Ja. So.
Aber jetzt müssen wir mal über CGI ran.
Genau, das oder? Soweit zu der Handlung der Folge.
Was habt ihr alle gegen das schlechte CGI? Das ist gar nicht also, so extrem schlimm.
Also man sieht sehr schnell, dass Berlin. Das CGI ist. Es ist, ich weiß nicht, was es sein soll für eine Stadt, die da dargestellt
wird. Wichtig?
Nee, es sieht einfach furchtbar aus. Und wenn du im Hintergrund guckst, da ist ganz rechts, sind, also zum einen sind ganz weit im Hintergrund sind Berge zu sehen, dann sind rechts, guckt hinter dem einen, zwischen den Bäumen, guckt der Fernsehturm vor, also der Berliner Fernsehturm.
Ja, es gibt aussieht.
Es gibt so viele Fernsehtürme, die ja, wie der Berliner nein. Fernsehturm aussehen.
Ja, nee, das soll schon der Fernsehturm aus Berlin sein.
Sagt wer?
Die sagt Leute, wer? Die irgendwie so muss Deutschland aussehen, als Amerikaner denken. Also, da ist eine Kugel drauf, da geht eine Spitze weiter nach oben, das sieht schon leer.
Weißt du, wie das Ding in Nürnberg aussieht?
Ja, das sieht so ähnlich aus, aber
Weißt du, wie das in München aussieht? Oder in Stuttgart?
Das sieht aber trotzdem alles so falsch aus und
ja, ne und? Ich wette, außer dir und Erik und ein paar anderen Nerds,
das fällt allen auf.
Ist das den meisten? Ja, aber den meisten ist es völlig egal.
Aber warum kann man sich denn da nicht Mühe geben irgendwie? Und
dann ist das die falsche Straßenbahn, die so eine Corona. Straßenbahn gibt es in Berlin gar nicht.
Ja, wenn's vielleicht ist es auch irgendwo in München oder
Berlin kann es nicht sein. Jetzt mal ganz ehrlich,
wegen der Berge
Ziegler, irgendwie. So wie er gesprochen hat, kommt er irgendwie eher Richtung Stuttgart. Dem schwäbischen Raum, die Ecke.
Ja.
Und da gibt's, wenn du ein Stückchen weiter Freiburger Ecke, da gibt's glaube ich sogar schon die Essenberge. Ja, also wenn das so, ne, diese Aschaffenburger
Richtung Bayern-Ecke geht. Aber hattest du Max leider nicht gesagt, dass Toni Dorton auch in Berlin gesichtet wurde?
Toni Dorton war letztes Jahr in Berlin, ja, für was auch immer, offensichtlich nicht zum Drehen. Nicht zum Drehen dafür, ja, es wäre ja, hätte
deswegen hatte ich auf Berlin vermutet,
ja, genau,
dass also sie da vielleicht gedreht hätten, aber
genau, hätte ich vermutet, dass er dafür für die Drehs da war und ja, offensichtlich von Covid und aus Geldgründen vielleicht auch eben nicht. Aber auch das unten das Schild, was da steht, was da irgendwie auf eigentlich einen Bahnübergang hinweisen soll, was eigentlich für die Tram da, das passt da auch nicht dazu.
An dieser Stelle eine kurze Anmerkung. Gruß an Sascha, der hat nämlich gemeint, warum oder wo gibt es in Deutschland eine blaue Straßenbahn?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Weiß das jemand?
Nee, weiß ich leider nicht. Also in Berlin auf jeden Fall nicht.
Das ist offenkundig. In Nürnberg auch nicht, das sind die Rot.
Bei mir?
Ja.
Wie sind sie in Hamburg?
In Hamburg sind die auch nicht blau, soweit ich mich erinnere. Aber da bin ich meistens mit der U-Bahn gefahren.
Ja, ich muss auch gerade überlegen. Hat Hamburg Straßenbahn? Doch.
Ein bisschen ja, natürlich hat Hamburg Straßenbahn. Also,
weiß ich
bitte.
Nicht.
Warte mal. In Barcelona gibt es blaue Straßenbahn.
Ja. Nee, was sieht alles so komisch aus? Und das Schild, was da steht, passt da auch nicht hin. Der Radweg. Zeigt das Schild ist irgendwie, das ist eine Einbahnstraße oder, also wenn dann, das ist eine sehr breite Einbahnstraße. Der Radweg zeigt in die falsche Richtung. ja.
Auf Reddit ging aber auch raus sofort die Woche die Memes rum mit von wegen Europäer, wenn einmal was falsch dargestellt wird und dann daneben die Spanier, die schon die ganze Zeit das verguckste Spanisch irgendwie durchmachen müssen. So mit diesem, zum Beispiel mit diesem Meme am Galgen und dem First Time.
Achso, ja.
Ja.
Nee, aber auch
in Dresden gibt es blaue Straßenbahnen.
Okay, aber auch im Haus sieht man irgendwie
Steckdosen. Nee, hier gibt es gelbe Straßenbahnen vor allem.
Steckdosen, ja, auch man sieht im Haus auch irgendwie so Steckdosenabdeckungen oder Lichtschalter, die ja nicht sehr europäisch ausschauen.
Ja.
Ja, irgendwie ist das so, Wissen wir, wo Werner Ziegler.
Aber da müssen wir dem vielleicht auch ein bisschen Pandemiegnade eingestehen.
Ja.
In München gibt es auch blaue Straßenbahnen.
Wobei tatsächlich, genau, also es könnte tatsächlich irgendwie so Bayern die Gegend sein und vielleicht gibt es da irgendwas, wo die Hintergrundlandschaft passt, weil sie sagt ja, sie waren, Frau Ziegler sagt ja, sie waren schon mal in Karlovy Vary. Das ist in Tschechien und das wäre tatsächlich da von da aus nicht so weit, sage ich mal. Ne? Das würde schon passen, dass man da irgendwie da ein, zwei Mal oder also dass man da öfter schon mal war.
Ja, ich sage, also ich tendiere zu irgendeinem Ort, der noch so im schwäbisch-bayerischen Sektor liegt.
Ja, das ist aber irgendwie trotzdem alles. Ja,
oder die wollten einen wieder irreführen, indem sie halt einfach nur den deutschen Schauspieler aus der Region genommen haben, der halt so einen leichten Unterton hat, der mich in die Irre führen soll. Muha. Ja, anyway, Leute im Internet, in der Facebook-Gruppe, die ich verlassen habe, haben behauptet, die letzten zwei Folgen sind scheiße. Und ich finde, das ist absolut nicht der Fall. Ich fand mich sehr gut unterhalten. Über die CGI sehe ich pandemiebedingt hinweg, weil es halt echt nicht lange war und auch jetzt nicht wirklich ausschlaggebend für die Szene ist, meiner Meinung nach. Also vom Kontext her. Ja, es sieht nicht super toll aus, aber es gibt Schlimmeres.
Ja.
Also ich fand, die Folge letzte Woche war ziemlich klar eine Übergangsfolge, aber die braucht man auch, um das weiter zu erzählen, nach so einem großen Ding, was da in Folge 3 passiert ist. Und diese Woche ist halt schon, da werden schon wieder größere Dinge in die Wege geleitet. Ja,
aber also beide Episoden waren auch eindeutig keine Filler-Episoden, weil die Handlung wird vorangetrieben, passieren irgendwie Sachen, also es geht schon voran, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie was wie The Fly oder so, was man mal weglassen kann in einem Rewatch.
Meine
oder
Lieblingsfolge.
Achso, ich habe noch eine inhaltliche Frage.
Ja.
Glaubt ihr, Mike hat das Haus unter Beobachtung?
Welches?
Das von Frau Ziegler? Von Margarete.
Ich glaube, möglicherweise. Ich traue es ihm zu, dass er da irgendwo was hat.
Ich könnte mir nächste Woche
muss ja auch rausfinden, wo es herkommt.
So eine Art von Szene vorstellen. Entweder Mike am Telefon und are you sure it was him oder so.
Ja.
Oder Mike, der zu Gas irgendwas erzählt und something has come up oder so. Und ja.
Wie viele Leute waren in dieser Kneipe mit Frau Ziegler und Co.?
Oh. Gute Frage.
Weil vielleicht sitzt da wieder irgendwo im Hintergrund eine Person, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die der stille Schatten von Frau Ziegler ist.
Das könnte sein, ja.
Ja, vielleicht dieser komische Typ auf dem Fahrrad, der durch die Szene gefahren ist am frühen Morgen.
Ring, ring. Das war Christian Gürnt. ich guck gerade mal, ob man es. Also auf jeden Fall die zwei Leutchen da, die da am Bingo-Automaten sitzen, der Bartender.
Weil das wäre eigentlich fast nicht Mike-typisch, wenn er da niemanden hätte.
Ja,
also das wäre total untypisch für ihn.
Gerade auch in der aktuellen Situation, ja. Und durch Waldregal haben sie ja irgendwie Verbindungen nach Europa und können sagen, also können da einen hinschicken quasi.
Vor allen Dingen mit seiner Andeutung vor ein paar Folgen, wo er sagt, ich habe hier Typen überall, die 16 Stunden Doppelschichten fahren und das könnte ja in Deutschland eine dieser Stationen sein, wo 16 Stunden Doppelschichten gefahren werden aktuell.
Ja, ist aber nicht gewerkschaftskonform. Also da muss man nochmal.
Da muss der Betriebsrat her.
Das ist nicht arbeitsschutzkompatibel.
Ja.
Was arbeitet eigentlich Frau Ziegler offiziell?
Wissen wir nicht.
Keine Ahnung.
Eben. Vielleicht arbeitet die für Material?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Das, aber wäre doch lustig.
Ja, lustig wäre es, ne?
Na, eben so eine Sekretärin-Tante oder so. Ja, ja, wer ist das nicht?
Oder also, also es wäre zumindest denkbar, dass sie für ein Unternehmen arbeitet, was zu Mad Regal Electromotive gehört. Es sind ja mehrere Unternehmen, die dazugehören.
Wieder so eine deutsche Tochter-Tochter-Tochter-Gesellschaft.
Genau.
Ja, das dritte Enkelkind vom Schwager.
Nee, ich fand das eine schöne Folge. Es war jetzt auf jeden Fall Zeit, dass wir Lalo wiedersehen, dass wir sehen, was treibt er eigentlich, wo ist er jetzt? Und ja.
Noch ein letztes Ding aus dem Insider-Podcast vielleicht da referenziert. Da haben sie auch so ein bisschen besprochen, okay, wie lange können wir jetzt die Fans damit auf die Folter spannen, so dass es nicht frustrierend wird, aber dass es auch nicht zu früh ist. Und dann wäre das quasi so der Moment gewesen, wo sie halt gesagt haben, okay, in der Folge müssen wir ihn jetzt bringen, weil ansonsten wäre es zu lang rausgezogen.
Ja.
Das ist halt so das Spielen mit dem Messer schneide. Genauso wie diese Waffenversteckszene. Ne, weil ich habe ja die Hoffnung, dass sie das wirklich immer so 3-4 Folgen jetzt einfach total, dass wir es vergessen.
Ja.
Und dann immer wieder darauf zurückkommen.
Ja.
Ne? Genau. So am besten letzte Folge, die letzten 10 Minuten, bam, Showdown.
Ja, nee, ich glaube, das mit Lalo
geht eher, ich weiß.
Passiert früher, ja.
Ja. Vielleicht, wenn man 1 und 5 zusammenzählt, ist das 6. Und wenn man 1 und 2 zusammenzählt, bringt das eigentlich nicht weiter. Aber ja, das wäre eine schöne Idee gewesen. 15, 12. Ne?
Ach so, ja.
Wenn du die 5 so, und die 1 zusammennimmst, ist das die 6. Staffel, Folge 12. Da könnte dann Howard sterben.
Ja, genau, das gab es auch als Theorie, dass Howard jetzt dazwischen gerät zwischen diesen mit der Sache mit Lalo und den Detektiven und Lalo taucht wieder auf und ja, also er könnte durchaus ein unfreiwilliges Opfer des Ganzen werden und vielleicht.
Weil von Howard war in Breaking Bad nie die Rede, oder?
Nö.
Und auch daher könnten sie ihm einen würdevollen Tod bescheren.
Genau, und bei Kim haben
einen schönen Kartelltod.
Haben wir, wie gesagt, die Hinweise, dass sie in Breaking Bad noch lebt, sind wir mit ihm in dem Haus gewohnt hat. Aber ja, genau, tatsächlich, vielleicht wird er auch von Lalo irgendwie im Eifer des Gefechts TM erschossen und ja.
Oder er stolpert ganz blöde und sein Namaste-Wagen überfährt ihn.
Da kann ich mir auch irgendwas vorstellen. Irgendwas mit was mit dem, irgendwas passiert noch mit dem Kennzeichen irgendwie so von wegen Namaste so.
Ja, weil das ist, weißt du, so dieses Kennzeichen, das zieht sich so durch die Serie, dass es mich fast schon nervt.
Aber dann können wir langsam zum Schluss kommen, oder?
Ja, genau.
Ja, ich gerade sagen. Tschüss.
Das war es dann eigentlich soweit für diese Woche. Wir haben ja letzte Woche schon ausführlich spekuliert, wie es weitergehen könnte. Und dann sind es jetzt noch 2 Folgen bis zum Halbstaffelfinale, also was tatsächlich auch als solches beworben wird. Und ja, ich denke mal, jetzt die letzten beiden Folgen spitzt sich das Ganze wieder etwas zu. Unsere Studentenfilmer sind zumindest in der nächsten Folge gelistet unter Top-Besetzung.
Die heißt irgendwie X und irgendwas, die nächste Folge.
Ich hab's doch gerochen, die kommen wieder.
X and Grind, ja. Ich möchte bitte, dass die noch einen Namen bekommen. Mindestens das Make-up-Girl. Nee, aber auch die anderen beiden, also dass die Studentenfilmer noch, dass die nicht als namenlose Figuren aus dieser Serie gehen, das fände ich ein bisschen schade irgendwie so. Ah, ich habe bei La Croissant mitgespielt, und wen? Ja, hier ein Make-up-Girl. So,
okay, Kid Kubrick.
Camera Guy. Oder Sound Guy war ich dann. Ja, okay, gut. Dann sag ich mal,
bis demnächst. Schreibt uns in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns, was ihr denkt, wie es weitergeht.
Und nächste Woche selbe Stelle, selbe Welle.
Genau.
Moin, moin, schönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht, wann auch immer ihr das hört.
Tschüss, tschüss. San Francisco.
Auf Wiederhörnchen.
Ziegler.